So, liebes Publikum, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Money Talks. Heute mit der Überschrift Geld, Gedanken und Geduld. Am Ende gehört bei der Geldanlage auch nochmal Glück dazu. Und zu diesem spannenden Thema habe ich wie immer einen spannenden Referenten eingeladen. Ich begrüße heute Volker Schilling. Ich hätte jetzt fast gesagt, bekannt aus Rundfunk, Film und Fernsehen. Lieber Volker, schön, dass du dir die Zeit nimmst bei diesem wunderschönen Sommerabend, sogar noch mit Krawatte. Du bist ein paar Jahre ja schon im Geschäft. Wie lange bist du in der Finanzindustrie tätig?
Oh, muss ich das gleich am Anfang sagen? Das ist ja ganz, das war so nicht abgesprochen, dass wir so in dieses Gespräch gehen. Martin, erstmal danke für die Einladung. Ich finde auch das Thema ganz toll, weil es, glaube ich, für viele Anleger ganz, ganz spannend ist, weil es wird immer viel zu viel über den Markt gesprochen und über die Produkte und so weiter. Aber über da, wo eigentlich oft auch interessanterweise gesprochen werden sollte, nämlich über den Anleger selber, da gibt es ein bisschen wenig Podcasts manchmal. Also erstmal danke für dieses tolle Thema, danke für die Einladung. Jetzt verrate ich dir, ja, ich mache das schon über 30 Jahre. Ich habe tatsächlich angefangen meine Bankausbildung 1992, also insofern bin ich jetzt über 33 Jahre in diesem Geschäft und
darf... Hast du quasi mit 7 Jahren angefangen dann, oder?
Den größten Teil meiner Zeit tatsächlich auch dann an den Kapitalmärkten tätig. Also wenn wir über das Thema Geld, Gedanken und Geduld und Fehler auch reden und so weiter, da kann ich ganz viel erzählen, wie viel Fehler ich schon bei meinen Anlagen in der Vergangenheit gemacht habe. Und besser, ich habe sie gemacht und erzähle deinen Kunden vielleicht darüber, als wenn sie sie alle selber machen müssen.
Sehr schön. Der eine oder andere kennt dich vielleicht auch von NTV oder anderen medialen Formaten. Du bist ja in deiner Funktion als Fondsmanager und auch Kapitalmarktstratege für das Unternehmen Greif AG tätig und auch im Vorstand logischerweise des Unternehmens. Vielleicht verlierst du da noch mal ein paar Takte dazu. Ihr seid ein deutsches Haus und verwaltet ja auch unterschiedlichste Produkte, primär im Aktiensegment.
Ja, also ich habe das Unternehmen selber gegründet. Wir sind dieses Jahr 20 Jahre alt geworden. Also 2005 habe ich die Greif Capital Management AG gegründet. Warum habe ich das gemacht? Weil es in Deutschland immer noch, auch heute noch übrigens 20 Jahre später, immer noch relativ wenig unabhängige Asset Manager, unabhängige Fondsmanager gibt. Die meisten Fondsmanager oder diejenigen, die Fonds verwalten, arbeiten bei großen Investmenthäusern, die meistens einer Bank, einer Versicherung gehören. Aber wirklich unabhängige Asset Manager gibt es relativ wenige. Du hast ja fast alle zu Gast bei dir von den großen Häusern, ob das DJE ist, Flossbach und so weiter, also die lieben Kollegen. Das ist aber im Verhältnis zu dem, was wir im angelsächsischen Raum haben, also in den USA oder auch in Großbritannien, wo große und viel Gelder von unabhängigen Asset Managern verwaltet werden, ist es bei uns in Deutschland immer noch so, dass die meisten Gelder tatsächlich von den Häusern von Banken und Versicherungen verwaltet werden. Und da ist, denke ich, noch ein enormes Potenzial, weil man natürlich auch Vorteile hat, wenn man unabhängiger von Konzernstrukturen oder Vorgaben arbeiten kann dann.
Hatten wir ja beim letzten Podcast ja auch schon dieses Thema, wenn es um Geld geht, Sparkasse bedeutet ja oftmals noch, ich kriege dann Produkte der DK, wenn Sie mit der Handels- und Gewerbebank sprechen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, einen Union-Fonds zu bekommen. Also andersrum formuliert, jede Mutter hat hübsche Töchter und es ist ja auch gar nicht verwerflich, dass man die Töchter dann auch anpreist am Markt, aber am Ende geht es nicht immer nur ums Produkt und wo ich es herbekomme, sondern, und da steigen wir dann auch ins Thema ein, vor allem um den Anleger in Kombination mit dem Produkt. Und da habe ich hier mal zwei Balken aufgezeigt, die letztendlich den Inhalt des heutigen Podcasts, denke ich, auch auf einer Folie zusammenfassen. Es gibt einen sehr großen Unterschied zwischen dem Ertrag eines Investments und dem Ertrag eines Investors. So, und der Ertrag des Investments ist ja einfach gerechnet, was hat der DAX beispielsweise vom 01.01. bis 31.12. an Wertzuwachs gemacht und wie viel hat tatsächlich der Investor davon abbekommen? Jetzt habe ich kürzlich eine Studie gelesen, deutsche oder auch im europäischen Vergleich, bei Statista habe ich das gefunden, ist die Aktienhaltedauer mittlerweile nur noch bei 7 Monaten. Das allein ist ja schon der erste Grund, weshalb der Ertrag des Investors in der Regel fast immer abweicht vom Ertrag des Investments.
Also du kannst es auch, wenn du mal überlegst, du kennst ja auch diese Hitlisten in diesen Zeitschriften, ja, der Beste vor über ein Jahr, über 3 Jahre, über 5 Jahre und über 10 Jahre. Und das Interessante ist, wenn du dann mit, wenn du diese Ergebniszahlen dir anschaust, was ein Fonds die letzten 10 Jahre an Durchschnittsrendite erzielt hat, und dann fragst du mal Investoren, die diesen Fonds haben, was sie für Renditen erzielt haben, dann stimmen die nie überein. Ja? Warum? Es gibt grundlegende Fehler, die Anleger machen, über die reden wir ja heute auch ein bisschen, und die sorgen regelmäßig dafür, dass die Renditen schmäler ausfallen. Übrigens gilt das sowohl für ETFs als auch für aktive Fonds, als auch für andere Geldanlagen. Diese Verzerrungen, diese Fehler, die oft gemacht werden, sind völlig unabhängig vom Produkt.
Ja, also ganz wichtig letztendlich, und das gilt letztendlich dann auch für die weitere Ausführung, egal ob Sie einzelne Produkte haben oder auch eine Strategie haben, wir vermitteln unseren Kunden ja überwiegend Strategien, da fragen die Kunden oftmals auch, warum ist denn jetzt mein Ertrag abweichend von dem reinen Ertrag der Strategie? Ein erster Punkt oder ein weiterer Punkt kann beispielsweise neben dem Timing natürlich dann auch sein, dass der Kunde links einen Sparplan hat, der Kunde rechts eine Einmalanlage genutzt hat. Und allein dadurch kommt schon zu einer Verzerrung letztendlich.
Oder auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten ja eingestiegen ist dann auch.
Genau. Wir haben nachher dann auch nochmal das Thema, ein sehr gutes Beispiel. Ein Kunde kauft in der ersten Tranche für 50.000, nimmt bei 50.000 den Gewinn nach oben mit, sagt dann, alles läuft gut und packt nochmal 100.000 oben drauf. Dann hat er natürlich bei seiner Gesamtinvestition einen ganz anderen Hebel, wenn es mal nach unten geht. Also die Anlagesumme spielt immer eine Rolle, das Timing spielt eine Rolle. All diese Punkte ein bisschen im Vorgriff auf die nächsten Folien werden wir uns heute mal anschauen. Und hier habe ich mal schon dieses Depot mitgebracht. Das ist nicht irgendein Depot, sondern das ist der Sparplan meines Sohnes, wo ein Teil des Kindergeldes drauf geht. Und eine Zahl sticht jetzt da raus. Das heißt, der kleine Mann hat 10.000 Euro Kursgewinn gemacht. Selber sind 10.000 Euro einbezahlt worden. Die durchschnittliche Rendite lag bei 9,37%. Und ich habe eins gemacht, bis auf 2 Punkte hier. Auf die kommen wir nachher dann auch nochmal. Ich habe eigentlich diese Strategie, die wir hatten, über die Jahre hinweg ungefiltert durchlaufen lassen. Mhm. Ich habe jeden Monat einfach gekauft, habe dann sicherlich auch mal Gewinne mitgenommen. Aber vielleicht sagst du hier gerade in der Anfangsphase zu 2018 mal was oder 2022. Wir hatten da ja in beiden Fällen ein schwieriges Zeitfenster. Aber der Kunde hatte ja, weil es ein Sparplan war, ja kaum einen Hebel und damit auch kaum ein Risiko.
Also es ist ja interessant, weil du es gerade ansprichst. Und ich habe ja viel auch vor meiner Zeit als Asset Manager tatsächlich ja auch mit Anlegern gesprochen, viel und Anlageberatung auch gemacht. Und du machst es ja, glaube ich, auch. Es ist immer eine gute Kombination, natürlich Sparpläne zu haben in Kombination auch mit Einmalanlagen, weil das natürlich Effekte erzeugt in einem Portfolio, die nützlich sein können, insbesondere wenn es ja eben auch schwierige Marktphasen gibt. Aber vielleicht kannst du was dazu sagen, deine Erfahrung. Das Problem ist meistens die Disziplin, es durchzuhalten, eben in diesen schwierigen Phasen.
Ja, zum einen Disziplin, zum anderen aber auch schon die Frage, die häufig natürlich kommt bei Kunden, gerade die für ihre Kinder anfangen, wie groß ist denn das Risiko, wenn ich jetzt 100 Euro im Monat einbezahle? So, und nach 12 Monaten kann man das Risiko ja relativ leicht ausrechnen. Mhm. Er hat 12 mal 100 einbezahlt, also 1200 im Markt. Und wenn dann das Depot mal 16% Minus macht, dann reden wir ja gerade mal über 180 Euro, was er im Minus ist.
Ja.
Also empfehle ich meinen Kunden gerade mit Sparplänen, da durchaus auch die Aktienquote hochzuhalten, insbesondere in Verbindung mit dem Faktor Zeit. Und da gibt es auch eine ganz wichtige Abgrenzung, warum der Ertrag des Investments meiner Meinung nach oftmals wenig zu tun hat mit dem Ertrag des Investors, weil eben der Faktor Zeit völlig verkannt wird und auf der anderen Seite aber auch dieser markante Unterschied zwischen der Rendite eines Sparplans und der Rendite einer Einmalanlage letztendlich ansteht. Und ich habe mir da auch ein Produkt von euch angeschaut, den Zukunftsfonds, der ja so als Geldmarktersatz irgendwann mal aufgelegt wurde. Beim Zukunftsfonds ist es so, Moment, jetzt ist die Folie gerade weg.
Ist praktisch, dass ich in deinen Podcast komme, wo unser Fonds gerade ein neues Allzeithoch erreicht hat, oder?
Ja, genau. Das
haben wir gut getimt.
Genau so geplant, so war das abgesprochen 2018, ja. Bei den Zukunftsfonds sieht man beispielsweise, der Kunde, der 2018 eingestiegen wäre mit der Einmalanlage, hat logischerweise hier auch erstmal ein schwieriges Zeitfenster hinter sich gehabt. Mhm. Für die Sparplanrendite schaut es logischerweise ganz anders aus an der Stelle.
Mhm. Also gerade wenn wir darüber reden, wir sind ja in Deutschland ein Land von Sparern. Ja, das muss man ja sagen. Das meiste Geld in Deutschland liegt ja nicht am Kapitalmarkt, also in Aktien oder von mir aus auch Anleihen. Das meiste Geld liegt ja auf Tagesgeldern, auf Festgeldern, auf Sparbüchern, auf Sparzinsangeboten und so weiter. Und da liegt es ja deshalb nicht, weil es so hohe Renditen gibt, sondern da liegt es deshalb, weil es stetig niedrige Renditen gibt, sage ich jetzt mal. Ja, also Stetigkeit hat auch einen Wert für viele Anleger. Sie wollen keine Wertschwankungen haben, weil sie Angst davor haben. Und unsere Aufgabe ist es, ihnen ja zu erklären, dass diese Wertschwankungen ja auch nützlich sein können, dass sie keine Angst davor haben müssen, dass sie sie nutzen können. Der Sparplan ist ja ein schönes Beispiel dafür. Ja, da ist es ja wunderbar, wenn es mal nach unten geht. Dann kaufe ich ja nächsten Monat günstiger, wenn ich weiter spare. Und vor allen Dingen glätte ich ja meine Kurse dadurch, dass ich regelmäßig dann auch einzahle. Und da wir beide wissen, auf lange Sicht werden die Aktienmärkte besser steigen oder mehr steigen als andere Anlageformen, kann es mir egal sein, wenn es kurzfristig eben schwankt und ich regelmäßig einzahle. Ich muss nur eines hinbekommen. Ich muss meinen Anlagehorizont sauber definieren. Also wie lange habe ich Zeit, das auch zu machen? Und ich muss meinen Durchhaltewillen definieren. Mhm. Was meine ich damit? Ich habe früher mal den Begriff verwendet, Ertrag kommt von Ertragen. Mhm. Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass Anleger wissen, wie viel sie aushalten. Mhm. Weil eigentlich dürfen sie ja gar nicht dahin kommen. Also die Kursverluste dürfen nicht so groß sein, dass sie es irgendwann nicht mehr aushalten und dann aus Angst verkaufen. Das haben wir beide ja auch schon oft erlebt. Weil dann können wir beide den Anlegern versprechen, wird ihre Durchschnittsrendite mit Sicherheit miserabel sein. Wenn sie nämlich dann in den dümmsten Momenten, nämlich wenn alles im Keller ist und die Börsen ganz schlimm dastehen oder wenn die Presse schreibt, Weltuntergang. Und wenn man da verkauft, dann kann man sicher davon ausgehen, dass man Verluste erleiden wird.
Mhm. Ich habe gerade den Sparplan angesprochen, da habe ich jetzt keine Simulation, weil ja oft auch ältere Leute zuhören und auch mit höherem Kapital mit dabei sind und auch das in der vorherigen Folge mit dem Dr. Kafarnik schon mal Thema waren. Habe ich hier mal eine Grafik mitgebracht vom Entnahmeplan. Also wenn man beispielsweise sagt, was wäre denn jetzt mit dem Zukunftsfonds passiert, wenn ich 240.000 da reingesteckt hätte und ich hätte mir monatlich 1.000 Euro entnommen, also einfach Anteile verkauft, dann sieht man auch diesen sogenannten Glättungseffekt, der auf der anderen Seite beim Sparplan genauso funktioniert, nur umgekehrt wie beim sogenannten Entnahmeplan. Und hier sieht man die Solidität, also wie sich im Grunde genommen eine Kurve auch glättet. Hier bin ich ja einfach mal davon ausgegangen, ich mache eine Einmalanlage, verändere nichts mehr dran und lasse den Fonds einfach laufen. Viele Kunden fragen dann, wann wäre denn der beste Zeitpunkt jetzt zu verkaufen? Es gibt eigentlich keinen besten Zeitpunkt zu verkaufen, weil ein Investmentdepot, und so meine Ansicht, du korrigierst mich gleich, ja auch immer lebensbegleitend gleich ausschauen kann, vorausgesetzt meine Leidensfähigkeit ist auch gleich hoch. Und es gibt für einen 60-Jährigen jetzt keinen Grund, großartig sein Depot umzubauen, wenn er die 20 Jahre vorher schon gut gewirtschaftet hat, das Depot gut lief. Und das, was man hier sieht bei dem Zukunftsfonds, der hat im Durchschnitt jetzt 3,86% erwirtschaftet, die letzten 5 Jahre, hätte sich der Kunde wohlgemerkt 1.000 Euro jeden Monat ausbezahlt, also 5% der Anlagesumme pro Jahr. Und das eingezahlte Kapital ist bis auf ein paar Kröten, da hat er jetzt 6.000 Euro weniger, weil der Kunde hat ja 5% entnommen und nur 3,86% bekommen. Mhm. Aber hier hat er Kapitalerhalt letztendlich mit eurem Produkt, was auch in der Risikobetrachtung, das sieht man hier, wenn man das im Benchmark-Vergleich sieht, also mit allen anderen Wettbewerbern, die behaupten, sie tun das Gleiche. Erstmal ein Applaus von meiner Seite da an eure Managementleistung. Was macht ihr, um kurz da über das Produkt zu sprechen, was macht ihr anders, wie jetzt beispielsweise ein Fonds hier oben, der zwar die doppelte Rendite hat, aber auch das doppelte Risiko beinhaltet. Wie ist so die DNA dieses Zukunftsfonds?
Ja, wir haben ja den Fonds aufgelegt. Du kennst ja unseren Slogan, der war ja eigentlich vom Sparer zum Anleger. Also wir wollten genau einen Fonds konzipieren und das war, ist mittlerweile ja, wir haben ihn 2017 aufgelegt, also sind ja auch schon 8 Jahre jetzt. Wir wollten einen Fonds konzipieren, der eine Brücke baut. Ja, genau das, was ich angesprochen habe, Sparer, die bisher nur eben die sicheren Anlageformen kannten und Angst haben vor den Kapitalmärkten, weil sie vielleicht glauben, sie haben keine Ahnung oder weil sie vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben, ich sage mal Stichwort Deutsche Telekom, ja, oder weil sie vielleicht glauben, man muss sich permanent drum kümmern oder also Vorurteile, die teilweise ja auch vorherrschen, warum man nicht in den Aktienmarkt beispielsweise investiert, warum man nicht in den Kapitalmarkt investiert. All die Menschen wollten wir einen Fonds bauen, der wie eine Brücke funktioniert, also um in den Aktienmarkt zu kommen, aber nicht die hohen Risiken des Marktes zu tragen. Also wir wollten in der Komfortzone eines vorsichtigen Anlegers bleiben. Und da sind wir in der ganzen Phase, seit es diesen Fonds gibt, geblieben. Es gab ja einige Krisen. Es gab die Corona-Krise beispielsweise. Die war ja ganz heftig. Da gab es einen Rückgang. Ich erinnere mich noch dran, im Februar, März, im März 2020 sind die Börsen dann um innerhalb eines Monats 20-30% eingebrochen. Der Zukunftsfonds hat den Monat März 2020 positiv beendet. Ja. Oder um mal ganz aktuell zu gehen, ja, diese Trump-Zölle, die wir da gerade gesehen haben und die Rücksetzer im Markt, die jetzt schon wieder aufgeholt sind. Ja. Aber diese Rücksetzer von 10%, 15%, 20% bei Technologieaktien und mehr, da sieht man im Zukunftsfonds nichts. Wir haben neue Hochs gemacht. Du hast es ja gerade gezeigt im Chart. Ja. Also der Fonds ist insbesondere dafür konzipiert, auf das Geld der Anleger aufzupassen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, nur aufpassen und am Ende kommt nichts raus, das macht auch nicht glücklich. Das lockt auch niemanden hinter dem Ofen hervor. Also war es für uns ganz wichtig, der Fonds muss mindestens den Ertrag bringen, den die Inflation auffrisst. Also du musst sozusagen mindestens die Inflation erreichen, damit das Kapital überhaupt real erhalten bleibt nach Inflation. Und wenn es geht, noch 1-2 Prozentpunkte oben mehr drauf. Und das hast du ja angesprochen. Wir streben also so diese 2-4% plus noch 1-2 Basispunkte obendrauf. Aber das hängt ein bisschen von der Inflationsentwicklung ab. Und das hat der Fonds von Anfang an. Du warst ja einer der Ersten, der auch an uns geglaubt hat. Das muss man ja auch mal an der Stelle
immer
sagen.
Immer noch.
Ja, als wir aufgelegt haben, haben gesagt, das ist gar nicht möglich. Warum? Weil das war noch eine Zeit, wo es Negativzinsen gab. Ja, da hat man gesagt, da kann man keinen defensiven Fonds machen, der auf die Krisen nichts verliert und trotzdem noch 2-4% Rendite gemacht. Wir haben gezeigt, dass es geht. Wir haben den Fund Award aktuell als bester defensiver Mischfonds 2025. Wir haben zig Auszeichnungen, all diese 5 Sternchen, Mützchen, Schirmchen, Kochlöffelchen, die es gibt. Aber die sind schön, aber das sind Auszeichnungen für die Vergangenheit. Können wir das auch in der Zukunft? Das ist ja immer der wichtige Faktor. Können deine Anleger sich darauf verlassen, dass wir auch in Zukunft auf ihr Kapital gut aufpassen? Und ich glaube, das können sie aus einem ganz einfachen Grund. Die Krise des Corona-Krise Beispiel, der Ausbruch des Ukraine-Kriegs 2022 oder die aktuellen Trump-Zölle, das waren alles an Krisen, die haben miteinander überhaupt nichts zu tun. Ja. Aber wir haben gezeigt, dass wir mit jeder Krise gut umgehen konnten. Und das ist das genau, was wir wollen. Für Anleger, die vorsichtig sind, die Angst haben, die ein bisschen mehr Rendite wollen als das, was man eben als Festgeld sowas bekommt. Dafür ist der Zukunftsfonds gemacht. Übrigens, er ist nicht gemacht für diejenigen, die hohe Renditen wollen. Wir sind keine Renditejäger. Wir wollen nicht das maximale Rendite und damit den maximalen Risiko auch eingehen oder lange Verlustphasen haben. Wir wollen die Verlustphasen so kurz wie möglich halten, keine zweistelligen Verluste haben. Und eben diese Inflation plus ein paar Prozentpunkte obendrauf als Ertrag haben. Das ist das Ziel.
Sieht man auch hier und ich hole dich auch nochmal ab und auch die Zuhörer. Der eine oder andere kannte das Produkt ja auch schon aus den Anfängen 2018. Dann musste ich mir auch wieder Geschichten anhören. Warum habe ich denn dieses Produkt drin? Meine Aktien laufen viel besser. Es geht immer um die Verbindung verschiedener Produkte zueinander. Und bei uns schaut so aus, dass Produkt 1 niemals das machen sollte, was Produkt 2 macht, weil sonst brauche ich Produkt 2 überhaupt gar nicht. Und als Einstieg in das Wertpapiergeschäft empfehle ich den Leuten weder Bitcoin noch gleich ein ETF zu kaufen, sondern bei den Basics anzufangen. Früher hieß es immer so vom Bausparer zum Daytrader und die Versuchung ist natürlich relativ hoch, bei Trade Republic oder irgendwelchen anderen Unternehmen schnell mal ein Depot zu kaufen. mit Aktien wild zu zocken. Das mag mal ein paar Wochen gut gehen, aber hinter all dem steckt ja keine Strategie. Auch darüber werden wir gleich nochmal sprechen.
Vielleicht kann ich noch eine Geschichte dazu erzählen, weil wir das gerade ganz frisch untersucht haben, weil es immer heißt, naja, dann ist ja der Fonds nur für Leute, die jetzt noch keine Ahnung haben vom Aktienmarkt oder sowas oder die erst anfangen wollen, in den Aktienmarkt einzusteigen. Und du weißt genauso wie ich, wir haben eine Riesenwelle gerade an jungen Investoren, die in den letzten Jahren den MSCI World so als ganz heilige Kuh sehen, um in den Aktienmarkt zu investieren. Wir haben gerade mal untersucht, was wäre, wenn man den Zukunftsfonds, also dieses elend langweilige Produkt, ja, wenn man diesen Zukunftsfonds mit 10% beimischen würde bei so einem ETF MSCI World Sparplan. Ja, und da passiert ein ganz interessanter Effekt. Ja, die Rendite würde sich kaum verändern, also man hätte die Rendite des Aktienmarktes, würde aber deutlich durch diese Beimischung sein Risiko reduzieren. Ja. Also der Fonds ist auch durchaus geeignet, genau was du gerade gesagt hast, nicht Standalone, nur alles da rein, sondern es ist ein wirklich guter Diversifikator, so würden wir das wohl benennen, also ein gutes Produkt, um die Risiken, die ich auch mit anderen Fonds habe, zu diversifizieren. Ja, da gilt das Sprichwort, nicht alle Eier in einen Korb. Ja. Ja, da gilt es, Fonds zu haben, die sich unterschiedlich entwickeln, weil dadurch kann ich mein Risiko wirklich reduzieren. Und der Zukunftsfonds ist einer der ganz wenigen, weil wir oft in den Krisen uns anders entwickeln eben als der Rest des Marktes. Und das hilft dann eben für diese Durchschnittsrendite eines Portfolios.
Durchschnittlich stabil, auch langweilig in Anführungszeichen, aber Langeweile war insbesondere in den letzten Wochen gar nicht so schlecht.
Ja, die Deutschen lieben doch Langeweile, sonst hätten sie noch nicht so viel Geld im Sparbuch, oder?
Also. Wir haben hier eine Headline, ETF-Zuflüsse ist mir heute gerade erst reingekommen, auf ein Jahrestief angesichts der Zollturbulenzen. Und das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Themen und auch der größten Fehlern, dass die Leute ja immer dann Aktien haben wollen oder Fonds oder ETFs, wenn sie teuer sind. Ja. Und wenn es im Supermarkt Angebote gibt, dann rennen alle raus. Und wir haben natürlich durch die Medien getrieben, das sind jetzt Schlagzeilen, die sind schon ein paar Jahre alt. Diese beiden Covers kommen nicht von aktuell, sondern die sind von 2017 und 2018. Das Ende der Welt hatten wir weder 2017 noch 2018. Es ging ein bisschen weiter. Und der Kunde hat aber, und zumindest in meiner Historie, nicht allzu viel dazugelernt. Und ich merke gerade jetzt wieder das gleiche Phänomen. Ich erinnere mich an den Podcast vor knapp 4 Wochen. Da war ich mit dem Philipp von dran am Abend zugange. Da hatten wir genau den Standard, den Purstand von 4.800 Punkten.
Und keiner wollte Aktien kaufen, gell?
Genau. Ja. Eberhard musste sich rechtfertigen, warum ist die Strategie im 6-7% im Minus. Ja. Ich habe dann gesagt, wenn Sie Cash haben, legen Sie einen Teil jetzt mit rein. Ja. Wollte dann am nächsten Tag auch kaufen, aber prompt schaue ich nach dem Webinar die Kurse an und steht der Markt eine Stunde später um 20 Uhr bei 5.400. Trump hat dann angekündigt, 90 Tage Aufschub und die Welt ist jetzt plötzlich wieder in Ordnung. Und jetzt in der laufenden Woche, ich führe ja immer Statistik, wie oft klingelt das Telefon oder wie viele Neukunden mache ich in der Woche, da schaut das Bild eher so aus, dass die Leute wieder kommen und sagen, jetzt wollen sie das sind doch gut, jetzt muss ich doch welche kaufen.
Ja, also der Herdentrieb, das ist ja nichts anderes als der Herdentrieb, der ist natürlich schwer abzuschalten. Das liegt aber auch daran, weil der Herdentrieb ja in vielen Teilen des eigenen Lebens nützlich ist. Ja, also es ist ja nicht so, dass der unnütz ist, der Herdentrieb. Ja, es ist ja, wenn irgendwo was los ist und alle rennen weg, dann ist es besser, ich renne erstmal mit, um mich selber zu schützen, als zu gucken oder. Und das ist ja etwas, was wir gar nicht abschalten können. Das ist ja das Verrückte, weil das ist in unserem Stammhirn, ja. Das ist ja sehr archaisch, was wir da mit uns rumtragen. Das stammt noch aus der Steinzeit. Ja, weil gerade wenn man wegläuft, wenn es im Gebüsch raschelt, war das unglaublich sinnvoll, weil du erst nicht gewusst hast, ist es das Eichhörnchen oder der Säbelzahntiger, ja. Und im Zweifel war es besser, erstmal wegzurennen, um dann festzustellen, was es ist. Und das ist ähnlich an den Kapitalmärkten auch, nur da ist es ziemlich dämlich. Ja, da ist es so das Dümmste, was Anleger machen können, sich so zu verhalten wie alle anderen auch. Aber sich anders zu verhalten, das, was wir in unserer Branche als antizyklisch beschreiben würden, ja, sich anders zu verhalten als die Masse der Anleger, das ist unglaublich schwer. Warum? Weil wenn du gegen den Strom schwimmst, um es mal bildlich zu machen, musst du verdammt viel schlucken können. Ja, weil jeder wird dir dann sagen, der dir begegnet, wenn du gegen den Strom schwimmst, was machst du jetzt? Wie um Gottes Willen, du kaufst jetzt Aktien, wo doch in der Presse steht, die Welt geht unter, ja, wie du es gerade gezeigt hast. Meine Lieblingsschlagzeile war Gelduntergang. Und meine Zweitlieblingsschlagzeile war, ist der MSCI World kaputt? Ja, das fand ich auch eine schöne Schlagzeile. Aber du wirst...
Was würde das denn bedeuten, wenn der kaputt wäre? Dann wären doch alle Firmen pleite, oder?
Ja, natürlich. Also das ist ein bisschen Hanebüchen teilweise. Aber es geht ja oft auch um Clickbites. Also es geht um möglichst Schlagzeilen, die greifen, wo viele klicken, wo viele lesen und so weiter. Und da muss man vielleicht auch mal an der Stelle sagen, Presse muss zyklisch sein. Mhm. Guck mal, das Bild, was du da gerade zeigst. Mhm. Ja? Was glaubst du, wo hast du mehr Leser, wenn du da schreibst, wo die ganze Masse steht, darüber schreibst, oder wenn du darüber schreibst, wo der Einzelne rumsteht? Ja? Also Presse wird immer, wenn die Märkte crashen, wird die Presse immer über den Untergang sprechen, und wenn die Börsen boomen, dann wird sie immer über das Thema reich werden in 3 Tagen sprechen. Ja? Genau. Also Presse muss zyklisch sein, nicht weil sie doof sind, die Journalisten sind nicht doof, sondern da geht es um Auflagen, da geht es um Einschaltquoten, da geht es um Klicks. Also das heißt, gerade Pressemeldungen sind ein unglaublich schlechter Ratgeber für Anleger, wenn man darauf hört. Was ich am allerliebsten mache, und das rate ich auch mal deinen Anlegern, ich gehe gerne, wenn ich am Bahnhof bin zum Beispiel, ins Kiosk und stelle mich vor das Regal der Finanzzeitschriften.
Ja.
Und wenn ich da einen Titel oder ein Thema ganz häufig sehe, dann weiß ich, da jetzt besser nicht.
Ja.
Also dann Finger davon, weil wenn plötzlich alle darüber reden, jetzt musst du unbedingt das oder jenes machen oder jetzt musst du unbedingt verkaufen, weil die Welt untergeht, dann würde ich mir überlegen, eher das Gegenteil zu tun tatsächlich, weil das auf Dauer erfolgreicher ist. Und übrigens, die Anleger, die das auch machen, die kennen das. Sie kennen das dann, wenn sie nämlich einkaufen gehen im Supermarkt, ja. Nee. Wenn du einkaufen gehst, dann kaufst du doch nicht die Butter, wenn sie besonders teuer ist, ja. Sondern dann kaufst du die Butter, wenn sie vielleicht gerade im Angebot ist, ja. Wenn's runtergeht. Und da sagt keiner, um Gottes Willen, der Butterpreis ist um 20% gefallen. Jetzt kann ich da nicht mehr einkaufen, ja. Im Gegenteil, der Anleger, der Konsument würde sich freuen. Und wenn man Aktien ähnlich betrachten würde, wie wenn man in den Supermarkt geht, ja, wenn ich überzeugt bin davon, dass es ein gutes Produkt ist, weil das meine Markenbutter ist zum Beispiel, wenn ich also überzeugt bin, das ist ein guter Fonds oder das ist eine gute Aktie, dann muss ich doch erst recht bereit sein, wenn ich sie günstiger bekomme, in diese Aktie zu investieren. Und das sollte man sich künftig fragen. Bin ich weiterhin von dem Fonds, von dem Unternehmen, von der Anlage überzeugt, dann bietet sich eine Chance. Und dann sollte ich mich lieber, und das ist ja auch noch kurios, wenn du dir jetzt überlegen musst, wo willst du dich denn da lieber anstellen? Dann würde ich mich lieber links anstellen, da bin ich noch schneller dran, ja?
Genau. Also, aber ich mache das Geschäft jetzt auch bald 30 Jahre, früher bei der Sparkasse, jetzt 23 Jahre selbstständig. Ich habe ehrlich gesagt außer den großen Holzknüppel noch kein probates Mittel gefunden, die Leute mehr auf die linke Seite rüberzubringen. Also es gibt schon den einen oder anderen, bei 100 rufen dann mittlerweile schon 7 oder 8 an und sagen, ja, Herr Eberhard, jetzt habe ich zum 8. Mal Ihr Webinar angehört, jetzt wäre es doch günstig zu kaufen.
Ja.
Aber die anderen 93, die sagen, um Gottes Willen, 10% verloren.
Das wenn es nicht tröstet, das war vor 100 Jahren genauso an der Börse. Ja, es gibt ja ganz alte Bücher über die Börse, da hat sich nichts verändert in den 100 Jahren. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir alle Menschen sind. Und dass es da einfach schwierig ist, wenn gerade Chaos herrscht oder wenn Angst herrscht. Ja, und darüber reden wir ja. Warum machen wir viele Anleger diese Fehler? Sie machen es ja nicht, weil sie dumm sind, sondern weil es ihre Emotionen sind. Ja, wir reden immer über Emotionen. Das eine ist die Gier auf der einen Seite, ja. Dass wenn die Renditen hoch genug sind, werden die dümmsten Sachen gekauft. Ja, bis hin zu den ganzen Schneeballsystemen und Betrugssachen, die wir haben. Wenn also die Renditenerwartung nur hoch genug ist, dann wird nicht mehr richtig hingeguckt. Das ist ja diese Gier. Und das andere ist diese Angst, ja, diese Furcht, Geld zu verlieren, noch mehr Verluste zu erzeugen, wenn ich schon Verluste habe. Und das ist schwer abzuschalten. Das ist ganz schwierig. Deswegen ist es ganz gut, wenn man so, ja, Techniken benutzt, so wie du sie auch anwendest. Ja, wenn man sagt, mach Sparpläne zum Beispiel, ja, dann kann ich das disziplinierter umgehen, um mich selber zu überlisten, ja. Mhm. Eigentlich reden wir heute, wie überliste ich mich selbst, ja. Das ist so ein bisschen das Thema.
Hier haben wir jetzt meinen Chart vom Standard & Poor's und der wird ja sekündlich, kann ich den irgendwo finden, so mein Leitindex. Mhm. Die Zuhörer wissen das auch, dass ich mich sehr stark immer am amerikanischen Markt orientiere. Das beste Szenario wäre ja, und es gibt da unterschiedlichste Grafiken, ich muss die mal wieder raussuchen, wenn man den Standard & Poor's immer nur abträgt an einem Punkt im Jahr, nämlich am letzten Indexstand.
Ja.
dann gleichen sich nämlich diese ganzen Schwankungen aus, man bekommt gar nichts mit. Mhm. Fluch und Segen ist, wenn man auch einen Zugang hat zu seinem Online-Depot, dann schaut man nämlich ständig rein, insbesondere wenn es eine Minute vor 20 Uhr in den Nachrichten kommt, dass die Welt wieder mal untergeht. Mhm. Und on the long run, wenn man die richtige Strategie gefunden hat, einfach ruhig gut behalten und eben dann auch diese günstigen Phasen, was man hier sieht, wir haben jetzt beim Standard & Poor's von 4.800 auf 5.800 aufgeholt, eine Rallye in Anführungszeichen von 22%, nicht mal in einem Monat.
Ja, einen halben Monat. Und noch etwas sieht man, und das sollten wir auch nicht verschweigen an der Stelle, das finde ich nämlich auch ganz spannend und das wird auch immer wieder vergessen, die besten Börsentage, also da, wo es besonders stark hochgeht, die kommen häufig nach der schlechten Börsentagen. Du hast ja hier eine Kerze, vielleicht kannst du sie mal zeigen, diese große weiße Kerze da, ja?
Ja, genau. Ja.
Also starke Börsenanstiege kommen häufig nach besonders schwachen Tagen vorher. Sieht man ja auch diese roten Kerzen. Und warum erwähne ich das an der Stelle? Weil die meisten Anleger nämlich an den schwachen Tagen Angst kriegen und verkaufen womöglich. Und dann verpassen sie diesen starken Anstieg. Und du kennst auch all diese Untersuchungen. Wenn ich nur die 5 oder 10 größten Anstiege der Märkte verpasse, dann ist meine Durchschnittsrendite, und dann sind wir wieder bei deiner allerersten Grafik, ist die Durchschnittsrendite, die ich als Anleger habe, ziemlich miserabel, weil ich versucht habe, den Markt zu timen. Ja? Timing is not a town in China. Ja, da werden die meisten Fehler gemacht, tatsächlich in dem Versuch, schlauer zu sein als der Markt. Ganz ehrlich, es gibt im Englischen diesen alten Spruch, der sollte für alle Anleger gelten, der heißt eigentlich Time in the market beats timing the market. Also die Zeit, lieber drin zu bleiben im Markt, wird erfolgreicher sein, als versuchen, den Markt zu timen, wann gehe ich rein oder wann gehe ich raus. Ja, das Beste ist, du kombinierst das mit solchen Sparplänen als Beispiel. Ja, oder du hast, setzt dir Marken, die du vielleicht ansetzt. Ja, all das. Es gibt ja so ein paar Hilfsmittel. Aber das allergrößte Hilfsmittel, ist fast schon peinlich, es immer wieder sagen zu müssen, aber du weißt es auch, Diversifikation, ja. Vermögen sinnvoll zu streuen in sinnvollen Portfolien, dann kann ich jeden Markt überstehen, ja, jede Marktphase auch aushalten.
Da gibst du mir eine gute Steilvorlage, weil Timing letztendlich, also und Time, also möglichst lange im Markt zu bleiben, war ja nicht immer ein probates Mittel. Wer beispielsweise den Eurostox gekauft hat, der hat 25 Jahre warten müssen, bis er wieder auf seinem Einstieg von 2000 war. Beim DAX beispielsweise von 2000 bis 2012 haben wir auch mal eine Phase gehabt, wo es 12 Jahre lang niemals mehr zu neuen Höchstständen kam.
Oder der Nikkei, ja, in Japan. Ja. Es hat von 1989 bis 2023 gedauert.
Ja. Wahnsinn. Ja, also deswegen auch an die ganzen Freunde des Bitcoins und aller anderen Anlageklassen, man kann solche Sachen schon machen, aber wenn ich halt ausschließlich in einer Region drin bin, wenn ich nur Europa habe oder nur Amerika oder nur Kryptowährungen oder nur Gold, dann hänge ich da halt fest und da ist die Steilvorlage und so machen wir unser Geschäft seit Jahren schon, strategisch zu denken und zu handeln. Und diese Extremszenarien, und das war die Folie, die habe ich mit dem Philipp von Dran damals besprochen, der Angstindex bei 3, ich hatte sowas noch nie gesehen, die Zahl auf so niedrigem Niveau, vielleicht habe ich da bei Covid was verpasst. Und wenn man heute herschaut, dann ist der Fear and Greed Index, ich habe ihn nachher noch irgendwo drin, glaube ich, mittlerweile bei 50 wieder, also die Anleger sind sehr optimistisch.
Wir sind wieder bei Gier, ja.
Die wichtigste Grafik heute, glaube ich, zum Thema Timing, also zum einen Time, möglichst lange im Markt drin bleiben und dann aber trotzdem Timing insofern dann umsetzen, dass ich Geld immer in den Markt reinbringe, wenn die Straßenbahn vorbeikommt. So, weil es gibt hier eine Überschrift, zuerst kommen die Schmerzen und dann der Ertrag bei der Geldanlage. Das, was du hier siehst, sind die Korrekturen des Standard & Poor's Year-to-Date, also der Maximum Drawdown. Wie viel hat der amerikanische Aktienmarkt pro Jahr nach unten abgegeben?
Ja, und zwar auch in den guten Jahren. Also wir reden ja hier nur über die Rückgänge. Ja?
Genau.
Was man ja sehen kann, ist, es gab in jedem Jahr gab es irgendwann mal Rückgangsphasen.
Genau. Ja. So, und jetzt ist ja die spannende Frage, wie hat denn das Jahr geendet? Also das war immer das schlimmste Desaster. Während Covid war ich mal 34% im Minus Und hätte ich beispielsweise diese Schwankungen ausgehalten, dann wäre ich 2022 hier irgendwo mit 26% im Plus raus. Mhm. Und da steckt eben dieser Hebel drin, den wir vorher gerade beim Standard & Poor's gesehen haben. 22% jetzt in einem halben Monat. Wenn ich bei Covid gekauft habe, war der Hebel sogar noch größer, weil da auch diese Kerze sehr steil nach oben wieder wegging. Gut, jetzt gibt es natürlich auf der Welt sehr, sehr viel Unsicherheit und Krisen können manchmal auch länger dauern wie einen Monat. Aber grundsätzlich glaube ich so für dieses Timing, wann soll ich denn in den Markt investieren? Und gerade bei Neuinvestoren, die noch gar keine große Erfahrung haben oder zwei Drittel des Kapitals auf dem Festgeld haben, ist das für mich immer so Orientierung, immer wenn was massiv zusammenbricht, vorausgesetzt, ich glaube an die Qualität, achte ich nicht drauf, ob das nochmal 10% runtergehen kann, sondern für mich ist ein durchschnittlicher Rabatt von 15-20%, was im Übrigen der Median war seit 1980, immer eigentlich eine Kaufgelegenheit. Wie macht ihr das bei euch im Fondsmanagement?
Ja, du musst natürlich sehen, dass Fondsmanagement ein bisschen anders funktioniert als ein Privatanlegerdepot. Ja, erstens mal ist der Topf weitaus größer. Mhm. Ja, also wir insgesamt verwalten wir jetzt über 1,7 Milliarden bei der Greif. Also das ist schon mal in unterschiedlichsten Strategien. Das ist das eine. Und du hast ja in einem Fonds auch immer Mittelzu- und Mittelabflüsse. Die musst du ja auch immer investieren oder deinvestieren. Also du hast aufgrund der Bewegungen, die ein Fonds hat, schon Veränderungen, die du jeden Tag monitoren musst in einem Fonds. Was das Thema Risiko betrifft, ist es immer so, dass wir natürlich klar festlegen, was für ein Mandat managen wir, was für einen Fonds managen wir. Wir haben über den Zukunftsfonds gesprochen, das ist unser defensivstes Mandat im Haus. Ja, da versteht sich von selbst, dass das Risikomanagement viel enger ist und dass du nicht erst anfangen kannst, dann Risiken zu managen, wenn es schon in den Keller gefallen ist.
Also soll ich sagen, wie minus 25 werden da mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren.
Nein, wir haben dieses Jahr irgendwie minus 2 gemacht oder sowas vom Hoch zum Tief, ja. Also wir waren in diesem Jahr zu keinem Zeitpunkt seit Jahresanfang im Minus mit den Geldern der Anleger, ja. Aber das ist einfach systemimmanent. Aber du kannst, wenn du Risiken so eng managst, wie wir das in dem Produkt machen, da kannst du nicht warten, bis was passiert und dann Sicherungen einbauen, ja. Sondern da musst du permanent Sicherungen mitführen. Ja, wir haben zwei Arten von Versicherungen, die wir im Fonds ständig mitführen. Die eine ist, ich will jetzt nicht zu technisch werden, weil steigen unsere Zuhörer vielleicht raus. Die eine Sicherung, die wir drin haben, ist, wir setzen auf Wertschwankungen. Also wir haben eine Anlageform, das ist ein VIX Future, du wirst es kennen. Das ist eine Anlageform, wenn die Wertschwankungen an den Märkten plötzlich steigen und die steigen dann, wenn es in den Keller geht, ja, dann steigen die Schwankungen kräftig. Dann verdienen wir Geld mit diesem VIX Future. Ja, es funktioniert so ähnlich wie eine Versicherung. Ja, wenn die Märkte normal laufen, dann verdient man da kein Geld dran. Aber wenn es knallt, dann verdient man damit Geld. Und das Schöne ist, das haben wir permanent drin. Weil nur dann können wir ja auch sicherstellen, wenn es knallt, dass wir auf das Geld der Anleger aufpassen können. Ich habe keine, vielleicht muss man da mal mit einem Vorurteil aufräumen. Ich bin seit 30 Jahren im Markt. Trotzdem kann ich nicht vorhersagen, was morgen der Markt macht, was er in einer Woche macht oder wo der DAX am Jahresende steht. Jeder, der das behauptet, der lügt schon an dieser Stelle. Ja? Es ist nicht prognostizierbar. Und wenn eben auch Risiken nicht prognostizierbar sind, dann muss ich andere Wege finden, die zu sichern. Ein Weg habe ich gerade gezeigt. Ich kann darauf wetten, dass alle Krisen der letzten 100 Jahre zu Mehrwertschwankungen gesorgt haben. Also wenn ich das weiß, dann ist mir auch egal, was die nächste Krise ist.
Die kommt.
Ja? Genau. Die kommt mit Sicherheit, das kann ich prognostizieren. Ja. Aber ich weiß nicht, wann sie kommt und wie stark sie kommen wird. Aber ich weiß, ich habe ein Produkt in meinem Fonds, das wird profitieren, wenn das kommt. Ja. Das ist aber Geld in diesem Produkt sozusagen, das bringt mir gar nichts, wenn es normal läuft. Ja, ich muss auf Rendite etwas verzichten, damit ich das kaufen kann, damit ich es habe, wenn es gebraucht wird. Ja. Das klingt jetzt, ich habe so erklärt, dass es auch für jemanden nachvollziehbar war, der keine Ahnung hat. Das Zweite ist, wir setzen noch kleine Optionen ein als Sicherungen. Und da ist deine Grafik ganz interessant, wenn du nochmal die durchschnittlichen Rückgänge zeigst der letzten Jahre. Wir nutzen ausschließlich den S&P 500, also den du auch nutzt sozusagen als Indikator. Ausschließlich auf diesen Markt haben wir Optionen, die nur dann greifen, wenn wir besonders stark fallen. Also du hast hier den Median von diesen 15%. Bis dahin ist es kein Problem, wenn der Markt fällt, weil, das hast du gerade gezeigt, ist Normalität.
Ja, ja.
Das ist normal und damit musst du in jedem Jahr rechnen, dass es irgendwann eine Phase gibt, wo das passiert. Und das ist ziemlich schlau von dir, dann zu sagen, wenn so eine Phase kommt, dann pack Geld rein, ja. Aber das akzeptiere ich. Warum? Weil unsere Aktienquote liegt nie bei 100%, die liegt bei 20%. Wenn dann 15% Rückgang kommt, ja, dann verliere ich gerade mal hier maximal 3%. Da muss sich keiner meiner Anleger Sorgen machen. Aber wenn es stärker kommt, wenn es stärker fällt, dafür haben wir Optionen, dafür geben wir Geld aus. Wenn der Markt stärker fällt, dann greifen die und dann profitieren wir sogar davon. Wir sind beispielsweise beim Ausbruch der Ukraine, des Ukraine-Kriegs sind wir sogar noch gestiegen, weil die Märkte schon gefallen sind. Ja, also das ist eine Art, mit Risiken umzugehen. Schon vorher sich darauf vorzubereiten, wie eine Art Versicherung. Ich gebe etwas Geld aus, damit ich mich absichern kann, wenn es passiert. Wir haben aber auch Mandate im Haus, die beispielsweise 100% in Aktien investieren. Ja, einer unserer Fonds heißt Human Intelligence zum Beispiel. Da investieren wir zu 100% in Aktientitel. Und da geht's darum, wirklich hohe Renditen zu erzielen, und zwar den MSCI World zu schlagen. Den Fonds managen wir jetzt seit fast 4 Jahren. Wir haben nicht nur unsere Vergleichsgruppe um über 30% übertroffen, sondern wir haben auch den MSCI World mit 20% übertroffen in den letzten 3 Jahren. Und das geht natürlich nicht, indem man dann anfängt, permanent abzusichern, sondern das geht nur, indem man die Aktien findet in so einem Index, die besonders stark steigen. Ja, und dass man sie frühzeitig entdeckt, frühzeitig allokiert und so lange dabei ist, wie sie steigen, um dann davon zu profitieren. Und da geht es auch nicht darum, dass wir absichern, weil jeder, der einen Aktienfonds kauft, wie beispielsweise den Human Intelligence, der weiß auch, wenn die Aktienmärkte fallen, muss ich eben auch diese 10-15% Rückgänge aushalten können, sonst darf ich eigentlich erst gar nicht in diesen Fonds investieren. Ja? Aber was wir machen ist, in Schwächephasen gucken wir uns natürlich unsere gesamten Unternehmen im Portfolio an und dann machen wir genau das, was ich vorhin deinen Anlegern auch geraten habe. Dann gehen wir jedes Unternehmen nochmal durch und sagen, stimmt eigentlich der Grund noch, warum wir dieses Unternehmen gekauft haben? Verdienen die immer noch beispielsweise viel Geld? Haben die immer noch ihre Aktienrückkaufprogramme? Sind das immer noch Cashmaschinen als Beispiel? Zahlen die immer noch hohe Dividenden? Haben die immer noch Umsatzwachstum? Haben die immer noch Gewinnwachstum? Und ganz ehrlich, wenn alles intakt ist, dann müssen wir hier Luftsprünge machen, weil dann kriegen wir unsere Aktien nochmal günstiger, ja, zu einem Preis, wo wir sagen müssen, natürlich kaufen wir die danach. Und dann nutzen wir solche Schwächephasen auch, um die Titel insbesondere, die besonders gute fundamentale Kennzahlen haben, um dann weiter aufzustocken.
Ja, also in Abgrenzung auch, wir hatten auch schon ein Webinar zum Thema ETFs, ist aktives Fondsmanagement dann doch handverlesene Arbeit, wo die linke Seite eine Rolle spielt. Auf der rechten Seite, wenn ich jetzt nur den MSCI World kaufe, dann schwimme ich natürlich mit dem Strom. Das kann mal gut sein, kann logischerweise mal schlecht sein. On the long run, und da kommen wir nachher dann auch drauf, ist die Mischung sicherlich ganz sinnvoll. Und du hast gerade angesprochen, die Arbeit, die ihr macht, für die ihr auch bezahlt werdet, ist genau in solchen Marktphasen, egal ob getrieben jetzt aus politischer Seite oder durch irgendwelche Dinge, die sonst auf der Welt passieren, auszunutzen und im Rahmen seiner Möglichkeiten, weil jeder Fonds hat ja eine ganz klare Beschreibung, was kann er machen, was darf er machen, dann diese Opportunitäten und Möglichkeiten auch zu nutzen. Das ist im Übrigen der Stand vom Fear and Greed Index heute, also die Analysten und die Marktteilnehmer.
Hier ist zurück.
Plötzlich wieder ganz gierig und zuverlässig. Also alle stehen wieder auf der rechten Seite an und sagen, Eberhard, können wir jetzt nicht mal wieder Geld anlegen in den Fonds? Sage ich, ja, können wir, aber nicht das ganze Kapital, sondern bevor du letztendlich investierst, solltest du dir ja erstmal, und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, Gedanken machen, warum musst du überhaupt anlegen? Mhm. Dann die nächste Frage, wie kannst du anlegen und in was solltest du anlegen? Und ich stelle immer fest, die Leute zäumen das Pferd von hinten rum auf, die sagen, ich habe 100 Euro, sag mir, wohin der Zug fährt. Eigentlich sollte der Kunde immer eine klare Vorstellung haben, wohin will ich denn reisen und was kostet mich das Zugticket.
Du sollst auch hell sehen können, gell, wo er hinfahren möchte.
Genau.
Also kann ich dir eine kleine Geschichte erzählen? In meiner Zeit, als ich Anlageberatung gemacht habe, war meine Einstiegsfrage bei neuen Anlegern, die zu mir kamen, war immer die gleiche. Ich fand die originell, aber ich fand sie auch deswegen so gut, weil wir gleich über einen Punkt gesprochen haben, den ich für sehr wichtig halte. Meine erste Frage war immer, wie viel wollen Sie denn verlieren?
Okay.
Ja? Okay, ja. Und warum habe ich das gemacht? A, um den entsetzten Blick zu sehen beim Gegenüber, ja. Und B, um zu sagen, ja, wissen Sie, ich weiß schon, Sie kommen zu mir, weil Sie nichts verlieren wollen. Sie wollen, dass es mehr wird. Und das ist aber genau das Problem, was wir dann mal haben, weil ich weiß, dass es Wertschwankungen gibt. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, wenn wir heute anlegen mit dir, lieber Anleger, ob nicht gerade eine Schwankung nach unten kommt oder ob eine nach oben kommt. Mhm. Und wenn wir beide vorher nicht drüber reden, was hältst du aus? Mhm. Ja, dann möchte ich nicht in die Situation kommen, dass wir es gemeinsam erfahren müssen, wo du es nicht mehr aushältst. Mhm. Und das, was du auch in deiner Grafik vorhin drin hast, ja, über Risiko zu reden, halte ich für ganz, ganz wichtig mit Anlegern, weil das Risiko, das gibt's nicht. Ja, das Risiko ist für jeden anders. Es ist für jeden individuell. Mhm. Ja. Und deswegen fand ich so ganz witzig, wenn wir darüber gesprochen haben, was hältst du eigentlich aus? Ich habe dir gesagt, Ertrag kommt von Ertragen. Mhm. Dann waren wir in einem ganz anderen Thema gleich, wie wir Geldanlage begreifen. Mhm. Ja. Mhm. Nämlich, wie bauen wir dann ein Portfolio, das wir so vom Risiko reduzieren können, also das, was du da stehen hast, so reduzieren können, dass wir gar nicht in die Situation kommen, dass wir an diese Schmerzgrenze ranlaufen, was ein anderer eben nicht mehr, was der Anleger nicht mehr aushält. Mhm. Ja? Und dann passiert noch ein interessanter Effekt, das kennst du ja wahrscheinlich auch, weil manchmal sagen viele, ja, ich will überhaupt kein Risiko, aber ich möchte nur möglichst hohen Ertrag haben.
Ja.
Und dann muss man ihnen sagen, naja, bei dem Risiko, was du eingehen möchtest, kannst du nur 2% oder 3% Rendite erwarten. Nee, ich will schon 7-8% haben. Ja? Mhm. Und wenn man dann aber drüber spricht, was das auf der anderen Seite bedeutet, 7-8% bedeutet eben womöglich auch diese 15%
Schwankung.
Zwischenzeitlicher Verlust. Ja? Und dann die Frage, hältst du das überhaupt aus? Und das ist genau der Knackpunkt an der Stelle. Wenn er es aushält, dann ist das ja gut. Aber er liest ja in der Zeitung, du kennst es ja auch, diese ganzen Hitlisten von Fonds, ja, da steht ja davor, die letzten 20 Jahre im Durchschnitt 8% gemacht. Ja. Das ist, wenn du eine Hand auf der Herdplatte hast und eine auf einem Eisblock, geht es dir im Durchschnitt gut. Ja. Und das ist das, was Anleger dann erfahren, weil die Herdplatte, das sind die minus 15 oder die minus 30, die vielleicht auch mal passieren können in einem Markt. Ja. Und der Durchschnitt, das Durchschnittsergebnis mag zwar toll klingen, aber den Durchschnitt bekomme ich halt eben auch nur, wenn ich die guten wie die schlechten Marktphasen aushalte. Das ist ein bisschen wie in der Ehe, ja, in guten wie in schlechten Zeiten.
Ja, wobei, wenn die deutschen Anleger zumindest mal so lange halten würden, wie lange eine Ehe besteht, da habe ich vorher noch gegoogelt, das sind 13 Jahre im Schnitt.
Wäre schon mal nicht schlecht.
Also wenn sie 13 Jahre auch ihren Fonds besitzen würden und halten würden, wäre das.
Ja, aber weißt du, an der Börse verhalten sich die Anleger so, wie man heiratet wegen der Mitgift und das Gift bleibt einem. Ja, also was will ich damit sagen? Man sieht immer die tollen Renditen und die tollen Erträge. Was hat der MSCI World gemacht? Was kann ich für hohe Renditen erzielen? Dann heiratet man die Aktien, ja, die man in seinem Depot kauft. Und dann passieren eben schwierige Marktphasen. Und dann überlegt man, um Gottes Willen, was ist mit meinem Geld passiert? Ja, also das meine ich mit, man heiratet wegen der Mitgift, die hohen Renditen und das Gift bleibt einem dann. Und dann werden irrationale Entscheidungen getroffen. Und das ist doch unsere Aufgabe, ich als Fondsmanager, du als Berater, ist doch unsere Aufgabe, diese Fehler Anlegern klarzumachen. Und zwar nicht erst, wenn sie sie dann selber erfahren, sondern im Vorfeld, bevor so etwas passiert. Und da spielt ja Erfahrung jetzt auch mal eine Rolle. Du bist ja auch schon ewig lange im Geschäft.
Ja, hier haben wir neben dem Wertverlust, der bei einem Papier entstehen kann, natürlich auch erstmal die Frage nach dem Warum, erklärt anhand der Inflation. Wenn ich jetzt mit 2% Inflation rechne und ich habe 100.000, dann kann ich in 20 Jahren nur noch Dinge für 67.000 in meinen Warenkorb reinlegen. Das ist, denke ich, der erste Grund, warum jeder, egal ob mit mir oder mit seiner Hausbank, mal über alternative Geldanlagen sprechen sollte. Also über Fonds, ETFs, was auch immer. Hauptsache, sie tun's und sie finden mal einen Weg rein. Ja. Und das Zweite ist natürlich unser Rentenproblem, was wir in Deutschland auch mit der neuen Regierung, glaube ich, nicht über Nacht geregelt bekommen, ist ja die ganz spannende Frage. Und die stelle ich immer meinen Kunden zu Beginn des Gesprächs, ob sie denn eine Vorstellung haben, wie viel Geld sie denn bräuchten, Cash auf der Seite, für 1.000 Euro zusätzliche Rente. So, und da haben die Kunden keinerlei Ahnung. Dann löse ich das Rätsel auf und sage, pro 1.000 Euro kannst du eine 250.000 ungefähr merken. Dann sagt der, ja, ich habe ja schon 12.000 in meiner Pfefferminzia Lebensversicherung. So, und dann frage ich, wo ist die Altersvorsorge? Also das ist Ihre Versicherung, ja, aber wo ist die Altersvorsorge? Und das meine ich eben, das ist auch was ganz Essentielles, wenn der Kunde, und ich versuche das auch mit den Kunden immer gemeinsam zu machen, einen kleinen Finanzplan macht und sagt, unser Ziel ist es jetzt einfach in 20 Jahren diese 250.000 aufzubauen. Wenn ich bei 219.000 rauslaufe, weil das Depot nur 4% macht, sind wir nicht so weit weg, zwar nicht ganz in Hamburg angekommen, aber zumindest kurz vor der Hofeinfahrt. Und wenn das Depot 6% macht, dann hast du gar ganz vielleicht noch sogar 5 Jahre früher in Rente gehen oder was auch immer zusätzlich kaufen für dein Geld. Und das fehlt mir so ein bisschen auch in der Finanzindustrie. Man spricht zu oft und auch der Kunde denkt zu oft in Produkten und das Produkt des Monats und der beste Fonds des Jahres oder auch Bitcoin letztendlich. Alles schön und gut. Das sind aber immer Produkte und hat nichts mit einer Planung zu tun. Ich denke auch, das ist aus deiner Erfahrung raus, glaube ich, einer der größten Fehler, dass man zu stark in Produkte und zu wenig rational und finanzmathematisch hier denkt und
handelt. Ja, dass man schon anfängt, überhaupt kein Ziel zu haben, wo man eigentlich rauskommen möchte, ja, wo man hin muss. Und dazu kommt ja auch, dass man dafür Zeit braucht. Ja, du hast ja selbst hier die Jahre abgetragen. Der große Effekt, der große Zinseszinseffekt, ja, der stellt sich ja dann erst ein, wenn man auch wirklich Zeit hat dafür. Und wir, glaube ich, wir sind uns einig, unsere demografische Entwicklung und unser marodes Umlagesystem in der Rentenkasse, das wir momentan haben, müssen wir nicht nur dringend reformieren, sondern wir müssen neben dem Umlageverfahren auch ein Anlageverfahren dringend einführen. Und das wird umso leichter, je früher man ja beginnt. Und es gibt ja genug Überlegungen, auch politische Überlegungen, nicht nur jetzt sozusagen Aktienanlage zu subventionieren oder steuerlich besser zu stellen. Es gibt ja auch Ideen, beispielsweise bei Geburt von Kindern schon eine staatlich subventionierte Geldanlage zur Verfügung stellen. Weil wer heute geboren wird, hat eine Lebenserwartung, die reicht fast bis an 100 ran, ja. Also da wäre ein enormer Hebel, wo man mit ganz, ganz wenig kleinem Geld über einen langen Zeitraum eigentlich die komplette Altersvorsorge sichern könnte, ja, wenn man nur anfangen würde.
Ja, wichtig ist, und wenn wir vom Ziel aus zurückrechnen, und ich habe jetzt einfach mal 20 Jahre Restlaufzeit genommen, also ein 40-Jähriger, wenn heute bei mir sitzt, der ja schon die Hauptbausteine seiner Lebensphasen hinter sich hat, der hat vielleicht geheiratet, hat seine Baufinanzierung hinter sich, dann weiß der zwar ziemlich genau, wann seine Baufinanzierung beendet ist, außer das Zinsrisiko kommt, aber die Kunden haben keinerlei Vorstellung, wie viel sie denn eigentlich sparen müssten, um beispielsweise jetzt mit 60 diese 240.000 Euro zu haben. Und du kennst diese Grafiken genauso wie ich, bei 5% Zielrendite ohne Startkapital sind wir da fast bei 600 Euro jeden Monat. Bei einem einjährigen Kind sind wir bei 20 Euro im Monat, also hier sind wir wieder bei dem Faktor Zeit und Sie haben es vorher gesehen beim Depot meines Sohnes, der hat eine Durchschnittsrendite von 8%. Ich muss nur darauf Acht geben, dass der das mit 18 nicht irgendwie verprasst, sondern dass das eben halt als Grundstock für die Altersvorsorge
gilt. Deswegen ist es so wichtig, wenn da was kommt von staatlicher Seite, dann muss das etwas sein, wo man von Beginn an ab dem ersten Lebensalter einzahlt, wo ich nicht ran kann, bis ich dann eben das Rentenalter erreicht habe, weil der Hebel wird enorm sein. Der wird gewaltig sein. Und es ist so simpel. Man muss nur so wenig Geld. Du hast ja gerade genannt, 20 Euro im Monat. Das ist nicht mal 1 Euro am Tag, ja. Da wird für vieles andere sinnlose mehr Geld ausgegeben, teilweise, als hier für diese Altersvorsorge, die mit so wenig Geld eigentlich komplett zu sichern wäre, wenn wir mal anfangen würden, weil wir haben natürlich diesen Zeitversatz. Die Generation, die jetzt geboren wird, geht ja eben erst in 70 Jahren in Rente. Und deswegen ist es dringend geboten, dass wir anfangen, weil wir wissen, in den nächsten 70 Jahren wird die demografische Entwicklung katastrophal sein. Wir treten jetzt ein, dass die Babyboomer in die Rente gehen. Das wird schwierig zu stemmen sein. Interessanterweise redet aber keiner danach, was ist, wenn die Babyboomer mal weg sind. Weil dann wird auch wieder ein gegenteiliger Effekt durchaus einkehren, auch in der Rentenkasse, ja. Aber wichtig wäre, dass wir anfangen und nicht uns wieder so, die Deutschen neigen ja dazu, alles zu überregulieren und alles immer super perfekt zu machen, ja. Und viel wichtiger wäre es, wir würden einfach mal beginnen und würden mal ein ganz einfaches Modell einfach loslegen, anstatt uns immer Gedanken zu machen, wie kann eine Altersvorsorgedepot aussehen, wie wird das gefördert, wer darf es eröffnen, wer darf es managen, wann darf ich ran, wer überwacht's und, und. Nur eine Bitte hätte ich in dem Zusammenhang. Wenn eine staatliche Anlagevorsorge kommt, ja, ob die steuerlich gefördert ist oder wie auch immer aussehen mag, Ich möchte nur, dass der Staat bitte die Gelder nicht verwaltet.
Schwierig, ja.
Also da würde ich darum bitten, dass man den Markt die Gelder verwalten lässt, ob das unabhängige Asset-Manager sind wie ich oder von mir aus auch die Großen. Ja, ja. Aber bitte nicht die Verantwortung dem Staat geben für die Anlage des Kapitals, weil da hat der Staat hinreichend in den letzten Jahrzehnten bewiesen, dass er nicht ein kluger Allokator ist, ein kluger Investor ist für die Geldanlage. Und der zweite Wunsch, den ich hätte, ist, es muss absolut ausgeschlossen sein, dass der Staat an diese Gelder rangehen kann. Ja, also das müssen Gelder sein, die wirklich dem Anleger gehören und die nicht irgendwann wieder für andere Zwecke herangezogen werden können dann von Seiten des Staates.
Ich bleibe nochmal hier kurz bei der Strategie und springe auch in Anbetracht der Zeit mal schnell 2-3 Folien nach vorne, wo ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt erklären möchte. Wenn jemand Einzelaktien hat, und wir haben ja oft so, es gibt diese Anleger, die machen gar nichts, die sitzen auf dem Sparbuch. Dann gibt es die Anleger, die haben sich mal ein bisschen reingetraut in den Markt, spielen aber auch nur mit 10.000 Euro und haben trotzdem noch 90.000 auf dem Festgeld und freuen sich dann mal, wenn sie einen Glücksgriff irgendwo haben. Das hat aber meiner Meinung nach ja alles nichts mit einem Plan und mit einer Strategie zu tun, sondern ich sehe das als Spekulation. Und da gibt es eine ganz klare Abgrenzung zwischen: Wie viel Geld brauche ich in 30 Jahren und was muss ich heute regelmäßig jeden Monat dafür tun? Und wie viel Geld habe ich jetzt letzte Woche mit Facebook, Meta oder Meta in dem Fall mit Amazon oder was auch immer verdient? Und eins ist auch nochmal ganz wichtig, da war ich beim letzten Mal schon hängen geblieben, Kunden können nicht Prozent rechnen.
Ja.
Also das ist kein Vorwurf, sondern ich habe es auch gemerkt bei meinem Sohn, der hat es gerade in der Schule. Man tut sich selber schon schwer, wenn das ein bisschen verkomplizierter als Frage formuliert ist. Wenn heute jemand ein Depot hat und seine Aktie 50% verliert, daran ist es am einfachsten erklärt.
Ja.
Die zahlen 100 Euro ein und verlieren 50 Euro, dann muss die gleiche Aktie ja 100% steigen, weil sie haben ja nur noch 50, die für sie arbeiten, damit sie überhaupt wieder auf der Nulllinie sind.
Ja. Oder um es kurz zu machen, je mehr man verliert, desto höher müssen hinterher die Erträge sein, um den Verlust wieder auszugleichen. Genau. Weil ich ja viel weniger Kapital habe, mit dem ich diesen Verlust ausgleichen kann.
Genau, und ich habe da ein Beispiel mitgebracht von der Tesla-Aktie, die ist ja nach Donald Trump um 62% gestiegen. Also wer 10.000 angelegt hat, hat dann irgendwann im Dezember 16.250 gehabt. Mittlerweile ist die Tesla-Aktie wieder 40% gefallen. Wenn man jetzt einfach rechnet und sagt, ja, wenn ich 62 gewonnen habe und wieder 40 verliere, dann bin ich ja noch 20 im Plus. Das stimmt so nicht, weil diese 40% ja von einem ganz anderen Level hier ausgerechnet werden, nämlich von dem Zielwert von den 16.000, die er am Jahreswechsel irgendwo hatte. Und das sind so in Verbindung dann auch mit diesen Drawdowns, also mit den Korrekturen. Darauf will ich eigentlich zurück, dann auf meine Strategie oder auf unsere Empfehlung. Wir sagen immer, unabhängig von einer Korrektur, woher sie kommt, habe ich, weil ich die Frage 30 Jahre gestellt bekommen habe, soll ich jetzt kaufen, verkaufen oder halten? Dann sage ich immer grundsätzlich, kaufen ist immer mein Ratschlag, aber nicht alles auf einmal, sondern je nachdem, wie hoch der Markt steht, bestimmte Quoten in den Markt reinzugeben. Also andersrum formuliert, wenn heute 30% Rabatt ist über den Aktienmarkt hinweg, dann würde ich sagen, keine Angst, das kann dann zwar noch minus 35 sein, aber solche Chancen gab es im letzten Jahrhundert, glaube ich, 3 oder 4 Mal.
Ja, also das ist, ich finde das eine total gute Sache. Ich sage dir auch, warum ich das total gut finde. Und das kann jeder sofort verstehen. Das ist eine Strategie. Du hast einen Plan. Ja, du bist eben nicht von deinen Emotionen dann getrieben, sondern du machst dir vorher schon genau diesen Plan. Ja, wenn der Markt jetzt 20% gefallen ist, dann würde ich 50% meiner liquiden Gelder investieren. Genau. Ja, und auch du wirst oder auch der Anleger wird dann nicht den optimalen Zeitpunkt treffen. Es kann danach, wie du sagst, auch noch weiter runtergehen. Aber auf die lange Sicht wird das sich als günstiger oder als guter Einstiegszeitpunkt erweisen. Und das ist immer das Wichtigste, wenn ich eben Angst habe, dass ich Fehler mache in der Geldanlage oder dass ich dann getrieben bin von meinen Emotionen, dann muss ich eine Strategie haben, einen Plan haben und den muss ich mir vorher machen und da muss ich mich auch dran halten. Und ich finde, das ist übrigens auch die Aufgabe eines guten Anlageberaters. Das ist wie so ein Coach. Ja, du bist der Coach für deine Anleger um sie bei, zu disziplinieren, dass sie wissen, was sie tun müssen, mit welcher Strategie sie an den Start gehen.
Ja, ja. So Abschlussfrage, Strategie, das stelle ich eigentlich jedem, der bei mir im Podcast und in der Sendung ist. Wenn ich heute 100.000 Euro habe und ich bin 50 Jahre jung und habe jetzt noch 10 Jahre Anlagehorizont, damit die Rahmendaten so drin sind, wie würdest du mein Geld aufteilen auf die nächsten 10 Jahre, auf verschiedene Anlageklassen?
Ja, das ist natürlich immer, da ist ein Bias drin, also da ist eine Verzerrung drin, wenn du Marktleute fragst, die am Kapitalmarkt aktiv sind, weil du genau weißt, dass sie an die Power, an die Kraft, an die Rendite von Aktien glauben, ja, und daher natürlich immer vielleicht etwas höher in diese Aktienquote greifen, als das vielleicht der normale deutsche Bundesbürger tun würde. Ja, ich will das nur mal vorneweg sagen, weil ich auch glaube, selbst wenn ich dann 60, ich bin 53 Jahre jung, ja, triffst mich ganz gut jetzt aktuell. Also wie würde ich es machen? Dann sage ich einfach, wie ich selber gemacht habe. Ja, dann würde ich gar nicht rumspekulieren. Warum? Ich bin ja mit 60 oder mit 65 oder mit 70 ist ja überhaupt nicht Schluss. Also da will ich ja womöglich, ich habe dann immer noch eine Lebenserwartung von 10 Jahren. Ja, also ich muss dann auch nicht anfangen, die Aktienquote auf null zu fahren beispielsweise. Ich habe heute noch in meinem Portfolio, in meinem eigenen privaten Portfolio, eine 80% Aktienquote aktuell. Ja, ich bin 80% in Aktien investiert. Ich bin 10% in Gold und Goldminen investiert. Ich habe aktuell 5% Kasse in meinem Portfolio, das ist so ein bisschen Manövriermasse, um nachkaufen zu können, wenn es sich eben Gelegenheiten ergibt. Und ich habe einen kleinen Teil tatsächlich auch in Bitcoin und Kryptowährungen investiert. Aber für mich ist das ein Portfolio-Diversifikator. Also der ist aufgrund von, weil er sich anders bewegt, weil er sich anders verhält mit den Wertentwicklungen als die anderen Anlageformen, ist das mit drin in meinem Portfolio. Ja, ob das für einen anderen 50-Jährigen passend ist, der weniger Kapitalmarkterfahrung hat, würde ich stark dran zweifeln, sage ich jetzt mal.
Ja. Aber zu guter Letzt, wenn man diese Folie sieht, dann gilt eigentlich eins festzuhalten, ohne Aktien geht es nicht. Das ist die Entwicklung eines Dollars seit 1990 bis heute, trotz aller Krisen, und es gab tatsächlich viele.
Ja.
Gibt's außer Gold. Gold hat, glaube ich, den Standard in Purs kurzfristig jetzt mal ein bisschen outperformed.
Ja,
liefert aber ja auch keine laufenden Erträge. Gibt's eigentlich keine Anlageklasse, die da mehr Wertzuwachs und auch Vermögenserhalt, Vermögenswährung irgendwie geschaffen hat. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Volker, dass wir das ein oder andere Thema beleuchten konnten, insbesondere das Thema Gier und Angst. Wir sind wieder eines Besseren belehrt worden, dass die Welt nicht untergegangen ist im April. Viele Analysten haben es vorhergesagt, wir rutschen in eine Rezession. Das meist gegoogelte Wort über mehrere Tage hinweg. Mittlerweile spricht keiner mehr davon.
Ja.
Die Probleme kommen und gehen, aber meistens enden die Kurven oder beginnen die Kurven links unten und enden rechts oben am Aktienmarkt.
Also als vielleicht als Schlusswort von meiner Seite, passend zu deiner Grafik, alle, die uns zuhören, lassen Sie keine gute Krise aus. Ja, also das ist, jede Krise ist total super für Ihre Geldanlage. Ja, begreifen Sie Krisen nicht als Risiko, sondern als Chancen, weil sich dort die Gelegenheiten erbieten, in den Markt zu investieren. Und ich will mal eine ganz seltene Krise nennen. Wenn die vorkommt, dann würde ich sagen, sollten Sie richtig investieren. Und zwar dann, wenn der 10-Jahres-Durchschnitt eines Marktes mal negativ wird. Das passiert extrem selten. Wenn das mal passiert, ja, ich habe so eine Phase selbst erlebt, du hast sie vorhin gezeigt, diese Phase von 2000 bis 2010. Da habe ich erinnere mich noch, ich habe 2011 einen Vortrag gehalten im Schloss in Mannheim. Der Saal war rappelvoll. Ich glaube, da waren 400 Leute vor mir gesessen. Und da war, wie immer, große war nach der Finanzkrise und so weiter, ja, da war riesen schlechte Stimmung. Und ich habe gesagt, meine Damen und Herren, das ist ein Jahrhundertereignis, was Sie gerade erleben. Es ist die beste Möglichkeit, in den Kapitalmarkt überhaupt zu investieren. Und wie viele haben es gemacht? Wahrscheinlich unglaublich wenige, weil natürlich war wieder große Weltuntergangsstimmung. Aber wenn Sie das mal erleben sollten, dass ein 10-Jahres-Durchschnitt negativ wird in der Kapitalanlage an den Börsen, das ist fast ein No-Brainer. Also da können Sie blindlings investieren, um in den nächsten 10 Jahren richtig hohe Renditen einzufahren.
Nehme ich gerne mit auf in meine künftige Betrachtung der Märkte. Für all diejenigen, die jetzt Blut geleckt haben und sich aus der Deckung trauen, gerne Termin buchen über unsere Webseite. sagen Sie es auch Ihrem Nachbarn, Ihrem Freund und Ihrem Feind weiter. Ansonsten sage ich immer, gilt der Paragraph der unterlassenen Hilfeleistung. In diesem Sinne, Volker, vielen Dank, schönen Abend euch da draußen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bei diesem herrlichen Wetter. Das sind einige Leute hier, die mal nicht Würstchen und Grill dem Thema Wissen vorziehen. Und Wissen zahlt sich insbesondere bei der Geldanlage langfristig aus. Bleiben Sie uns wohlgesonnen in guten und in schlechten Tagen und freuen Sie sich auf weitere Money Talks. Vielen Dank. Volker, danke dir.
Vielen Dank, sehr gerne.
Danke, ciao.